Ihr Lieben, vor einem Gerichtsprozess kann einem schon mal ein bisschen mulmig werden. Ich hatte leider auch schon zweimal leider das Vergnügen, so etwas mitzumachen. Das erste Mal war ich als Zeuge bei einem Verkehrsdelikt gefragt. Das zweite Mal habe ich meinen Sohn bei einem Rechtsstreit um eine Mietkaution vor Gericht begleitet. Und ich kann euch sagen, das war sehr emotional und anstrengend. Und wenn wir heute über Gott als Richter nachdenken, dann verbindet jeder von uns vermutlich auch gewisse Emotionen, Gedanken oder Erfahrungen damit, so wie Christoph uns das gerade auch weitergegeben hat. Vielleicht denkst du, also ich habe als Kind genug von Gott als Richter gehört, ich will keine Angst mehr vor Gott haben, ich bin so froh, dieses niedergeschlagene Christsein hinter mir zu haben. Ein anderer hier denkt vielleicht, endlich sagt mal einer etwas zu diesem wichtigen Thema. Und hoffentlich zeigt er dabei auch klare Kante. Jesus hat die Hölle schließlich auch nicht verschwiegen. Ein Dritter denkt, Gott als Richter, was hat das denn mit mir zu tun? Ich bin doch durch Jesus gerettet. Er nahm am Kreuz alle Strafe, die ich verdient hätte, längst auf sich. Und dann gibt es vielleicht noch eine vierte Gruppe, die fragt sich, ob man in unserer aufgeklärten und toleranten Gesellschaft überhaupt noch über Gott als Richter reden darf. Gott als Richter also lieber nicht? Wir leben in einer Zeit, wo Strafen nicht mehr in sind. Kinder dürfen nicht mehr gezüchtigt werden, Bagatellstrafen werden unter den Teppich gekehrt, weil die Gerichte oft überlastet sind. So mancher Schwerverbrecher kommt nach 10 Jahren aus dem Gefängnis, weil man meint, dass die Gefängnisstrafe ihn ohnehin nicht bessert. Und Gott, der ist doch seit Jesus so voller Liebe, dass man diese alttestamentliche Richterseite von ihm doch bestimmt inzwischen ausklammern kann. Dieses Gottesbild hat in früheren Zeiten so viel Schaden angerichtet, das braucht heute keiner mehr. Tilman Moser hat dazu bereits 1976 ein Buch geschrieben mit dem Titel »Die Gottesvergiftung«. Darin bekennt er, Gott, ich habe dich flehentlich gebeten, mich auf die Seite der Schafe zu nehmen, doch ich wusste, dass ich zu den Böcken gehöre. Es war mir als Kind so selbstverständlich, dass die Welt aus Geretteten und Verdammten bestand. Das Fürchterliche war nur, dass ich als Kind immer über dem Abgrund der Verdammnis hing und niemals wusste, wie lang der schmale Steg noch halten würde, der mich trug. Das sind Sätze, die können einen heute noch verstören. Angst wegen des Glaubens zu haben, das will, glaube ich, niemand. Darum ist mein Ziel, dass wir am Ende dieser Predigt mit dem Glauben an Gott als Richter besser umgehen können. Denn ich bin überzeugt, Gott kommt als Richter. Um das alles besser einzuordnen, reisen wir heute zurück in die Zeit Jeremias. Wir tauchen in das 25. Kapitel seines Buches ein, das wir gerade gehört haben. Und dieses Kapitel, das steht so wie ein Mittelpfeiler im Wirken des Propheten Jeremia. Wir schauen mit ihm auf 23 Jahre seines Predigtdienstes zurück und wir wissen, dass noch einmal ebenso viele Jahre vor Jeremia liegen. Seine Botschaft war eigentlich immer klar und einfach. Der Herr sagt, kehrt um von euren verkehrten Wegen, macht Schluss mit eurem bösen Tun. Dann könnt ihr in dem Land wohnen bleiben, das ich euren Vorfahren und euch für alle Zeiten gegeben habe. Lauft nicht den fremden Göttern nach, dient ihnen nicht und betet sie nicht an. Reizt mich nicht zum Zorn mit euren Götzenbildern, sonst bringe ich Unglück über euch. Ein zweiter Gedanke, Gott als Richter. Wir brauchen ihn als letzte Instanz. Gott möchte, dass unser Leben gelingt. An anderer Stelle sagt Jeremia, sein Plan mit uns steht fest, er will unser Unglück und nicht unser Unglück. Aber wir Menschen schlagen immer wieder falsche Wege ein und laufen in unser Unglück. Das war bei Jeremia so, aber das war auch schon bei Adam und Eva so. Von allen Früchten im Garten Eden durften sie essen, nur von einer Frucht sollten sie die Finger lassen. Doch was passierte? Sie probierten eine Frucht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen und dadurch kam das Böse in ihr Leben hinein. Dass sie das Paradies darauf verlassen mussten, war nicht nur eine Strafe Gottes, es war auch ein Segen. Denn wenn der Mensch weiter vom Baum des Lebens gegessen hätte, hätte er ewig mit seiner Sünde leben müssen. Damals wurden die Menschen über 900 Jahre alt. Und in diesen Jahren fingen sie an zu musizieren und Gott anzubeten. Sie lernten Nutztiere zu halten und Eisen zu gewinnen. Aber es geschahen auch die ersten Morde. Einige Menschen wurden größenwahnsinnig. Sie verbanden sich sogar mit gefallenen Engeln. So lesen wir einige Jahrhunderte später, der Herr sah, dass die Menschen auf der Erde völlig verdorben waren. Alles, was aus ihrem Herzen kam, ihr ganzes Denken und Planen war durch und durch böse. Das tat ihm weh und er bereute, dass er sie erschaffen hatte. Das Unrecht in dieser Welt tut Gott weh. So weh, dass er sich damals entschloss, eine Sintflut herbeizuführen. Nur Noah überlebte sie mit seiner Großfamilie. Dieses Ereignis hat sich in das Gedächtnis der Menschheit eingegraben. Es wird in vielen Kulturen dieser Welt überliefert. Auch Abraham weiß davon. Darum wundert es ihn gar nicht, dass Gott die Städte Sodom und Gomorra dem Erdboden gleichmachen will. Er kämpft aber um die gerechten Leute in der Stadt und sagt zu Gott: Du kannst doch nicht die Unschuldigen zusammen mit den Schuldigen töten und die einen genauso behandeln wie die anderen. Du bist der oberste Richter der ganzen Erde, darum darfst du nicht selbst gegen das Recht verstoßen. Gott ist die letzte Instanz in unserer Welt, die für Gerechtigkeit sorgt. Er ist ein unabhängiger und gerechter Richter, dem wir voll vertrauen können. Er fällt keine leichtfertigen Urteile, er straft nur, wenn es unbedingt nötig ist. Und es ist nötig, denn die allermeiste Schuld der Welt bleibt doch innerhalb unserer Geschichte ungesühnt. Es gibt so viele KZ-Schergen, die nie belangt wurden. Viele Kriegsverbrecher standen nie vor einem Richter. Viele Diktatoren sind friedlich in ihren Betten gestorben. Ist ihre Schuld mit ihnen gestorben? Wenn Gott nicht irgendwann über sie urteilen wird, wer wird es dann tun? Wie soll es jemals Gerechtigkeit geben, wenn Gott als Richter ausfällt? Und wie viel Tyrannei gibt es selbst in unseren Ehen und Familien, die nie ans Licht kommen? Soll das wirklich bis in alle Ewigkeit verborgen bleiben? Und was ist mit all den Opfern der Gewalttaten? Das ist doch psychologisch längst erwiesen, dass es für sie wichtig ist zu wissen, dass jeder sich einmal für seine Taten vor dem höchsten Richter verantworten muss. Die Märtyrer stehen im Himmel vor Gottes Thron und fragen unentwegt: Herr, wie lange noch soll es dauern, bis du die Bewohner der Erde vor Gericht rufst und Vergeltung an ihnen übst, weil sie unser Blut vergossen haben? Wie lange noch? Darum ein drittes: Gott als Richter, könnte das sogar ein Grund zur Freude sein? Tatsächlich gibt es in der Bibel eine Freude auf das Gericht Gottes. Im Psalm 96 wird gesungen: Jauchzen sollen alle Bäume im Wald vor dem Herrn, denn er kommt. Er kommt zu richten das Erdreich. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Hier spüren wir etwas von der Freude der Menschen, die darauf warten, dass Gott für Gerechtigkeit sorgen wird. Sie lieben ihren Gott dafür, dass er als Richter kommt. Denn er garantiert dafür, dass Ungerechtigkeit nicht ewig ungesühnt bleibt. Wer hingegen nicht mehr an Gott als Richter glaubt, der überlässt das Unrecht sich selbst. Für den bleibt Gott nur ein ohnmächtiger Gott, der dem Unrecht in der Welt gleichgültig gegenübersteht. Ein Gott, der die Kontrolle anscheinend über die Welt verloren hat, der sie nicht im Griff hat und der letztlich dem Bösen unterlegen ist. Wenn Gott nicht mehr auf dem Thron regiert und kein oberster Richter mehr ist, dann versuchen andere, diese Macht zu ergreifen. Ein Machtvakuum, das füllt sich immer ganz schnell wieder. Doch da, wo Menschen dieses Richteramt Gottes übernehmen wollen, geht das immer schief. Paulus warnt uns davor. Er schreibt: Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben: Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Das klingt furchtbar. Aber es ist gar keine Aussage, die Gott etwas Schreckliches anhängt. Es ist eine Aussage, die etwas Schreckliches von uns Menschen fernhält. Denn ein Sprichwort sagt, wer sich rächt, der sollte besser gleich zwei Gräber schaufeln. Eins für den Bösen, aber auch eins für sich selbst. Schon im Paradies haben Menschen versucht herauszufinden, was gut und böse ist und wie man damit umgehen kann. Doch sie sind kläglich daran gescheitert. Denn es ist nicht unsere Aufgabe zu richten, es ist Gottes Aufgabe. Ein weiteres Beispiel, wo Menschen das Gericht selbst in die Hand nehmen wollten, finden wir in Johannes 8. Eine Ehebrecherin soll gesteinigt werden und Jesus soll das Urteil bestätigen. Doch er sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Da ließen alle ihre Steine fallen und gingen nachdenklich nach Hause. Und später sagt Jesus es seinen Jüngern noch einmal unmissverständlich, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, vergebt, so wird euch vergeben. So kommen wir zum vierten, Gott als Richter, weil er vollkommen gerecht und gut ist. Es hat mal jemand gesagt, Gott ist wie ein Feuer, das umso heißer brennt, je weiter man sich von ihm entfernt. Wenn du aber auf Gott zugehst und ihn und sein Gericht suchst, dann kommst du in diesem Feuer nicht um, denn er ist vollkommen gerecht und gut. Was sich in unseren Ohren zunächst widersprüchlich anhört, hat Jeremia sein Leben lang erlebt. Er hat gespürt, dass Gottes glühender Zorn die Stelle markiert, wo seine Liebe zu uns am heißesten brennt. Gott will nicht ohne uns leben. Er will uns nicht verurteilen. Aber er kann auch nicht tatenlos zusehen, wie wir uns und andere in den Abgrund ziehen und unser Leben verwirken. Dabei beweist er viel Geduld. So hat auch das Gericht, das Jeremia angekündigt hat, eine lange Vorgeschichte. Die Bilanz, die Jeremia zieht, klingt ja so. Seit nunmehr 23 Jahren ergeht das Wort des Herrn an mich. Und ebenso lange höre ich nicht auf, euch immer und immer wieder zu verkünden, was er sagt. Aber ihr hört nicht hin. Immer wieder hat der Herr seine Diener, die Propheten, zu euch gesandt, aber ihr habt sie nicht ernst genommen. In diesen 23 Jahren hat das Volk Israel nicht aufgehört, neben Jahwe noch die Fruchtbarkeitsgöttin Aschera und den Regengott Baal anzubeten. Könige haben ihre Kinder dem Gott Moloch geopfert. Der Sabbat wurde als weiterer Arbeitstag missbraucht. Witwen und Waisen wurden um ihr Hab und Gut gebracht. 23 Jahre lang hat Gott gewartet, dass sich die Leute ändern. 23 Jahre lang hat Gott gehofft, dass seine Leute wieder das Richtige tun und ihm ihr Herz schenken. 23 Jahre lang hat Jeremia gepredigt. Aber nichts ist passiert. Es wurde immer schlimmer. So sandte Gott einen gottlosen babylonischen König als Richter über Israel. In Jeremia 25 lesen wir, so spricht der Herr, der allmächtige Gott, weil ihr nicht auf mich gehört habt, rufe ich alle Völker aus dem Norden herbei, auch meinen Diener Nebukadnezar, den König von Babylonien. Sie werden euch und alle eure Nachbarvölker überfallen. Über euch alle habe ich, der Herr, mein Urteil gesprochen. Eure Länder werden zerstört. Ein Bild des Schreckens werdet ihr sein. Empfindet das irgendjemand als ungerecht? Ich denke nicht. Gott verschont selbst sein eigenes geliebtes Volk nicht, wenn es gegen das Recht verstößt. Er lässt es zu, dass sein Tempel und seine heilige Stadt Jerusalem zerstört werden, damit Gerechtigkeit und Frieden wieder in das Land einziehen können. Und tatsächlich ist das babylonische Exil ja nicht Gottes letztes Wort in dieser Angelegenheit. Nach 70 Jahren ist die Schuld gesühnt und Gott fängt mit einer neuen Generation in Israel von vorne an. Jeremia verheißt, euer ganzes Land wird zu einem Trümmerfeld, zu einer unbewohnten Wüste. 70 Jahre lang werdet ihr und eure Nachbarvölker dem König von Babylonien unterworfen sein. Aber nach den 70 Jahren ziehe ich den König von Babylonien und sein Volk zur Rechenschaft für ihre Schuld. Denn werde ich ihr Land für immer zerstören, darauf gebe ich, der Herr, mein Wort. Tatsächlich werden die ersten Juden im Jahr 605 vor Christus nach Babylon verschleppt. Es sind überwiegend junge Leute, von denen einige in Babylon Karriere machen. Unter ihnen befinden sich Daniel, Hanania, Mischael und Asaja. Der eine ist bekannt von der Löwengrube und die anderen drei im Feuerofen. Sie leben ihren jüdischen Glauben in Babylon vorbildlich, sodass 600 Jahre später drei babylonische Sterndeuter erkennen, dass der verheißene Messias in Israel geboren wird. Es wächst also auch viel Positives aus Gottes Gerichten. 597 vor Christus werden weitere 10.000 Juden, überwiegend Handwerker, von Nebukadnezar aus Jerusalem deportiert. Und 587 vor Christus belagert der babylonische König ein letztes Mal die Stadt, um sie dann ganz zu vernichten. 536 vor Christus, also 69 Jahre nach der ersten Deportation, erobert der persische König Kyros Babylon. Und auf Gottes Befehl hin lässt er die Juden nach Hause gehen. Er gibt ihnen sogar Gold mit, um den Tempel wieder aufzubauen. Gott hat Wort gehalten. So kommen wir zum fünften: Gott als Richter. Das betrifft auch seinen Sohn Jesus. Ich hoffe, ihr habt inzwischen gemerkt, dass wir hier heute mit Gott als Richter kein Nebenthema der Bibel betrachten. Wer Gott als Richter aufgeben möchte, der muss eine ganze Menge Stellen in der Bibel streichen, und zwar nicht nur im Alten Testament. Jesus startete seine Predigttätigkeit mit einem Bußruf, einem Gerichtsruf. Jetzt ist die Zeit gekommen, Gottes Reich ist nahe, kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. Jesus rief die Menschen zur Umkehr, damit sie im Gericht Gottes nicht ewig bestraft werden. Denn Johannes der Täufer hatte vollkommen recht mit seiner Botschaft. Die Axt ist schon angelegt, um die Bäume an der Wurzel abzuschlagen. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser, damit ihr euer Leben ändert. Aber der, der nach mir kommt, ist mächtiger als ich. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit dem Feuer des Gerichts taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand. Er wird die Spreu vom Weizen scheiden und seinen Weizen in die Scheune bringen. Die Spreu aber wird er in einem Feuer verbrennen, das nie mehr ausgeht. Gott hat dieses Gerichtsurteil, das uns galt, auf seinen Sohn Jesus gelegt. Den Preis für die Rettung der Menschheit, die Johannes angekündigt hat, den Preis, um umzukehren, den bezahlt Jesus selbst, als er am Kreuz für uns starb. Auch hier bestätigt sich die Botschaft der Propheten. Jesaja prophezeite über den Messias. Wir meinte, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Erde wurde verwundet und wir sind heil geworden. Das bedeutet, dass wir durch den Tod von Jesus kein Tod im Gericht mehr zu erwarten haben. Das Todesurteil über uns wurde aufgehoben. Wir sind gerettet und befreit durch Jesus. Der Richter hat zwar unsere Schuld festgestellt, aber er bezahlt im Grunde selbst für unser Fehlverhalten, indem er seinem Sohn die Strafe auflegt. Die Entscheidung vor dem obersten Gericht am großen weißen Thron Gottes ist damit gefallen. Jeder, der an Jesus als seinen Retter glaubt, wird ewig leben. Er steht im Buch des Lebens und muss den ewigen Tod nicht mehr fürchten. Jesus sagt selbst: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das klingt nicht nur wunderbar, es ist es auch. Aber es sollte uns trotzdem nicht dazu verleiten, uns darauf auszuruhen. Die Juden dachten auch jahrzehntelang, dass sie in Jerusalem sicher sind und dass Gott doch immer nur die anderen richtet, aber es kam ganz anders. Darum lasst uns ein nächstes noch ansehen: Gott ist ein Richter in verschiedenen Gerichtsverfahren. Wir sollten verstehen, dass die Bibel verschiedene Gerichtsverfahren am Ende der Zeit kennt. Und davon ist wirklich kein Mensch ausgenommen, auch wir nicht. Paulus schreibt, wir alle müssen vor Christus erscheinen, wenn er Gericht hält. Dann wird jeder Mensch bekommen, was er verdient, je nachdem, ob er in seinem irdischen Leben Gutes getan hat oder Schlechtes. Das Gericht Gottes am Ende der Zeit kommt auf jeden Menschen zu, auch auf dich. Dabei fällt mir auf, dass das Nichtchristen oft genauso gut wissen wie Christen. Es gibt anscheinend so ein Gefühl dafür, dass wir uns irgendwann alle für unser Leben mal verantworten müssen. Nun versetzen uns Bilder aus dem Mittelalter über dieses Gericht immer gleich in Panik. Feuer und abgehackte Glieder bringen uns zum Entsetzen. Dabei gehört das letzte Gericht doch unbedingt zur guten Nachricht von Jesus dazu. Auf diesem Hintergrund leuchtet die Gnade Jesu doch erst richtig auf. Stell dir vor, es käme jemand zu dir und würde dir sagen, also du kannst dich freuen, du musst mir die 1000 Euro, die ich dir geliehen habe, nicht zurückzahlen. Klingt gut. Wenn er dir aber nie 1000 Euro geliehen hat, dann macht diese Nachricht nicht wirklich Sinn und du wirst dich wahrscheinlich auch nie darüber freuen. Genauso ist das mit der Gnade Gottes. Wie sollst du ihre Größe je verstehen und annehmen, wenn du gar nicht weißt, dass du sie brauchst? Sicherlich gehört diese Tatsache auch zu den Gründen, warum sich so viele Menschen gar nicht mehr für das Evangelium begeistern können. Sie begreifen den Freispruch nicht, der darin liegt. Wie sollen sie es auch, wenn ihnen keiner mehr sagt, dass sie Gottes Gnade brauchen und dass dieses Gericht tatsächlich kommt? So möchte ich dir jetzt Mut machen, mit mir zusammen einen Blick auf die Gerichte am Ende der Zeit zu werfen. Das letzte Gericht vor dem großen weißen Thron, das haben wir gerade schon beleuchtet. Es widmet sich denjenigen, die Jesus als Retter abgelehnt haben. Doch bevor sie ihr Urteil empfangen, wird ihnen anhand von Büchern gezeigt, dass sie das auch verdient haben. Jede einzelne schlechte Tat beweist, dass sie das Todesurteil selbst verschuldet haben. Und es bewahrheitet sich, dass in der Hölle nur Freiwillige sind. Jeder hatte die Chance, Jesus um Gnade zu bitten. Bei dem Gericht vor dem großen weißen Thron geht es im Grunde also nur um unseren Glauben. Jeder wird gerettet, dessen Name im Buch des Lebens steht. Und das ist das Buch derer, die sich von Jesus das ewige Leben haben schenken lassen. Das ist das Buch derer, die die wichtigste Frage von Jesus mit Ja beantwortet haben. Die Frage nämlich, die er Petrus und uns stellt: Hast du mich lieb? Doch bevor es zu diesem abschließenden Gericht kommt, gibt es andere Gerichte, denen auch wir Christen uns nicht entziehen können. Die Frage ist nun allerdings, was dort verhandelt wird. Geht es um unseren Glauben oder geht es um das, was wir gesagt und getan haben? Da der gute Hirte bereits alle kennt, die zu ihm gehören, muss er unseren Glauben doch nicht prüfen. Jesus weiß genau, ob der Heilige Geist in dir wohnt oder nicht. Und es kommt am Ende auch sicherlich nicht darauf an, ob du wenig oder viel Glauben gehabt hast. Was uns betrifft, die wir Jesus kennen und lieben, kann die Antwort nur heißen, unsere Werke werden im letzten Gericht auch unter die Lupe genommen. Jeder soll schließlich auch einen Lohn für das empfangen, was er hier geleistet hat. Ich weiß, was du jetzt denkst. Auf diesen Lohn würdest du gerne verzichten, lieber dieses Gericht vielleicht auslassen. Dir liegt nichts daran, vor dem Richterstuhl Jesu Christi zu erscheinen. Aber ich frage mich, willst du wirklich so, wie du bist, mit all dem, was jetzt an dir dran klebt, wirklich vor Gott erscheinen? Paulus macht dir Mut, Jesus auch im Gericht zu vertrauen. In 1. Korinther 3 schreibt er, das Fundament ist doch bei dir längst gelegt. Es heißt Jesus Christus. Und niemand kann da mehr ein anderes Fundament bei dir legen. Das Gericht rüttelt nicht an deinem Glauben. Du bist bei Jesus gut aufgehoben und sicher. Und auf dieser Grundlage schreibt Paulus, der Tag des Gerichts wird aber ans Licht bringen, was auf dem Fundament errichtet wurde. Ist es Gold, was bei dir errichtet wurde, oder Silber oder kostbare Steine? Oder sind es Holz, Stroh und Schilf? Unser Leben als Christ hat Spuren in dieser Welt hinterlassen, bei uns und auch bei anderen. Und so ist es einfach schön, dass das am Ende auch mal beleuchtet wird, dass unser Einsatz für Jesus belohnt wird. Wir werden für das Gute, das wir getan haben, von Jesus gesegnet. Er spricht sein Ja zu unserem Leben. Nachdem Petrus sein dreifach verliebtes Ja zu Jesus gesprochen hatte, sagte Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Und auch wir wissen sicherlich, dass auch wir diese zweite Frage von Jesus tatsächlich oder diesen zweiten Auftrag von Jesus bekommen haben. Dass Jesus uns am Ende der Zeit auch fragen wird, was wir mit seinem Auftrag gemacht haben, was wir mit den Talenten gemacht haben, die er uns gegeben hat. Das ist doch wichtig, mal darüber zu reden. Und dann hoffe ich, dass wir am Ende hören werden, was Jesus in einem Gleichnis mal sagt. Gut gemacht, mein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen, darum werde ich dir auch Größeres anvertrauen. Komm zum Freudenfest deines Herrn. Klar wissen wir, dass nicht alles gut war in unserem Leben. Auch Pastoren machen manchmal Fehler und dreschen ganz schön viel Stroh. Jeder von uns hat in der Nachfolge mal versagt. Und wir schleppen manchmal Stroh und was weiß ich und Holz bündelweise mit uns rum. Und jetzt pass auf, was am Tag des Gerichts passiert. Paulus sagt: An diesem Tag wird die Arbeit eines jeden im Feuer auf ihren Wert geprüft. Das ganze Stroh verbrennt. Die hölzernen Versuche vergehen. Die Worte, die andere verletzt haben, gehen im Funkenflug unter. Das tut sicherlich auch ein bisschen weh zu sehen, wie viel wir von unserem eigenen Leben vertan haben. Wie viel Zeit und Energie haben wir vergeudet. Wie viel Schmerz haben wir verursacht. Doch dann kommt der Schlusssatz von Paulus, mit dem alle meine Angst verflog. Er schreibt: Du selbst aber, dessen Holz und Stroh verbrennt, wirst gerettet werden, so wie durchs Feuer hindurch. Du wirst gerettet werden, trotz des Gerichts. Denn Gott richtet nicht dich, sondern deine Taten. Er verbrennt deine Untaten, aber dir wird nichts geschehen. So kommen wir zum letzten Punkt: Gott als Richter, damit wir gereinigt vor ihm stehen können. Seitdem ich all das verstanden habe, freue ich mich auch auf das Gericht und auf die Ewigkeit. Ich weiß nämlich jetzt, dass ich gereinigt und verändert in die Herrlichkeit einziehen werde. All die Abgründe in mir, an die ich mich oft nicht herantraue, wird das Gericht von mir nehmen. All meine Unzulänglichkeiten und all das Stroh, das mich manchmal in meinen Träumen verfolgt, wird das Gericht Gottes auslöschen. Ja, wenn der Himmel ein besserer Ort als hier sein soll, dann will ich auch so, wie ich bin, gar nicht dorthin. Ich will nicht ewig mit meinen Ängsten und Dunkelheiten und Fehlern leben. Darum freue ich mich auf das Gericht. Es wird mich reinigen, damit ich endlich vor Gott stehen kann, so wie er mich erdacht und gewollt hat. Ja, ich glaube, dass die Ewigkeit ohne dieses Gericht für jeden von uns die Hölle wäre. Aber mit dem Gericht ist die Ewigkeit so voller Glanz und Schönheit, dass ich mich von Herzen darauf freue. Und du kannst das auch. Mach's wie Martin Luther, der sagte mal: Ich ergreife Gott am liebsten da, wo er am weichsten ist, nämlich in Jesus. Und ich denke, das ist auch Gottes Wille und Wohlgefallen, dass Jesus Christus ja schon alles für mich getan hat und ich ihn genau da ergreife. Ich lade dich ein, ergreif Gott genauso. Ergreif ihn in Jesus, wo er alles für dich getan hat. Denn wenn du ihn nicht an dieser Stelle ergreifst, wird deine Hand immer ins Leere fassen. Dann wird dir Gott immer total unheimlich bleiben und du wirst vor ihm niemals bestehen können. Darum pack zu und sag Ja zu Jesus und seiner Liebe. Sag Ja, wenn er dich heute fragt: Hast du mich lieb? Und dann wirst du lernen, was der Apostel Johannes mal so ausgedrückt hat: Gott ist Liebe. So sind wir voller Zuversicht am Tag des Gerichts, denn die wahre Liebe vertreibt alle Angst. Amen.